Guten Morgen, lieber Gopal. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich würde dich einmal kurz vorstellen und dann steigen wir mit der ersten Frage ein, okay?
Ja, gerne.
Super. Also, du bist Traumatherapeut, du bist Sachbuchautor und du bist Referent und du berätst unter anderem Unternehmen und große Organisationen. Die bekanntesten sind derzeit die Basis oder auch die Organisation Helfer. Und kürzlich ist dein neuestes Buch erschienen, das heißt Der Vagusschlüssel zur Traumaheilung, wie ehrliches Mitteilen unser Nervensystem reguliert. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich würde aber gern kurz erklären, wie ich zu dir gefunden habe. Also, als ich begonnen habe, für diesen Kongress zu recherchieren, ging es ja um das Thema Gemeinschaften. Und dann habe ich Initiatoren von Gemeinschaften interviewt und ziemlich schnell kam zur Sprache, dass sie eigentlich fast oder sehr viel Energie in den Wir-Prozess stecken, weil es für Menschen offensichtlich schwierig ist, langfristig harmonisch mit anderen Menschen zusammenzuleben. Also es kommt immer zu Konflikten und dadurch, das wissen viele auch schon, trennen sich auch viele Gemeinschaften wieder, ja. Und dann habe ich überlegt, ja, was kann da eigentlich die Lösung sein? Oder erstmal, woran liegt das und was könnte die Lösung sein? Und dann bin ich auf ein Video von dir gestoßen zum Thema ehrliches Mitteilen, wo du darüber gesprochen hast, dass du da gerade mit der Basis arbeitest, mit der Partei. Und genau diese Fragen auch beantwortest, die zwei Kernfragen, die ich mir dann gestellt habe. Und damit würde ich gern einsteigen. Was passiert eigentlich bei Menschengruppen? Welche Dynamiken entwickeln sich, dass es immer wieder zu Konflikten führt und letztlich sogar zum Zerfall der Gruppe, obwohl die Visionen sehr, ja, sehr schöne sind?
Naja, das ist die Frage, ne? Also die Menschen kommen mit großen Ideen und großen Visionen teilweise zusammen und auch viel Euphorie und wirklich, da denkt niemand an Machtkampf, Kriegen, Auseinandersetzungen, sondern das sieht alles wundervoll, glorios, glänzend aus. Und eigentlich ist es das auch, ne? Das ist das, was die Menschen ahnen, ja, da könnte was passieren, oder das ist das, was eigentlich passieren sollte, durch den Zusammenschluss eine Energieanhebung und dann eben dieses tolle, wunderbare, was man sich da vorstellt. Und das findet dann nicht statt, sondern es kommt ja dadurch, dass sich die Menschen annähern durch die Zusammenarbeit, kommt natürlich durch das vermehrte Maß an Nähe kommt natürlich alles, was nicht verarbeitet ist, kommt zwangsläufig nach oben. Das heißt, das sozusagen, was wir in uns tragen seit der Kindheit, das kriegen wir wieder präsentiert, das bekommen wir auf den Bildschirm. Und das Problem bei der Sache ist, dass das nicht so ist, dass wir dann schön Distanz haben, weil die Menschen sagen ja nicht, zum Beispiel, wenn die sich jetzt im, ne, Orga-Meeting, 10 Uhr morgens in der Friedensorganisation, da sagen die Leute ja nicht, wisst ihr was, im Moment gerade habe ich mein Trennungstrauma, das ist gerade aufgepoppt, ich bin gerade ein bisschen durcheinander, ja, nehmt es mir nicht übel, sondern das kommt wie, als würde das jetzt wieder stattfinden. Und da das so eben nach oben gespült wird und es nicht verarbeitet ist, sieht das eben real aus und dann projizieren wir das nach draußen. Und dann sieht das so aus, als ob mit dem Zustand, der dann kommt, die Menschen im Außen heute was zu tun haben, haben sie aber gar nicht. Aber dann beginnt die Auseinandersetzung, statt das einfach mitzuteilen, beginnt die Auseinandersetzung, weil die Menschen glauben, immer noch in diesem Überlebenskampf der Kindheit zu sein. Und wenn das nur bei einem passieren würde, dann und die anderen sozusagen im Erwachsenenbewusstsein stabil bleiben würden, wäre das kein Problem. Dann würde man diesen Menschen helfen, ja, da vorsichtig wieder zurückzufinden. Aber da das quasi alle betrifft, befinden wir uns dann in der Schlacht. Und das sieht dann aus, es ist ja nicht so, dass die Menschen dann sagen, also dass sie das bewusst als Krieg erleben, sondern die erleben das dann als endlose Diskussion, als Machtkampf, als Streit, als Konkurrenzkampf. Ja. Und dann passiert in den Organisationen exakt das, was draußen auch passiert. Da ist gar nichts Neues. Das heißt, wenn sich eine Friedensorganisation morgens zum großen Meeting trifft, passiert das Gleiche, die gleiche Schlacht wie draußen in der Gesellschaft, die wir ja ändern wollen. Und letztlich wirklich was grundlegend anderes als zum Beispiel in der Manifestation eines wirklichen physischen Krieges. Prinzipiell ist da nichts anderes. Das ist der gleiche Krieg. der wird nur auf unterschiedlichen Ebenen und unterschiedlicher Intensität ausgetragen. Aber der Punkt ist, befinden uns alle immer noch in einem Kriegszustand. Und Kriegszustand heißt Überlebenskampf aus der Kindheit. Und deswegen sind wir in dieser Situation.
Ja, und wenn du sagst, Kriegszustand beziehungsweise dieser Überlebenskampf in uns, der resultiert, wie du gesagt hast, aus der Kindheit, und das bedeutet, dass mein Körper noch in diesem Zustand gefangen ist, mein Nervensystem, meine Emotionalstruktur. Was hätten wir denn gebraucht, wie wäre es ideal gewesen, damit wir als Erwachsene in einem Erwachsenenbewusstsein agieren können und auch in einem wie Entspannungszustand, also dass unser Fokus ist ja immer sehr angespannt und dadurch finden wir ja diese ganzen Trigger im Außen, ja. Was hätte es denn gebraucht?
Ja, gebraucht hätte es, dass alles, was in uns ist als Kind, sozusagen in Kontakt gebracht werden kann. Ja, also wenn alle Bewegungen eines Kindes da sein dürfen. Das heißt nicht, dass man alles machen lässt. Ja, das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern dass die Menschen, die Eltern, das Umfeld in der Lage ist, mit dem, was sich in dem Kind zeigt, in eine Beziehung, in einen Kontakt zu treten. Und wie gesagt, das heißt nicht, alles darf sein, das Kind darf alles außergehen, sondern es geht um den Kontakt. Ja, und das ist das, was eben nicht vollständig passiert ist. Und natürlich auf eine Art ist das ja eine Idealvorstellung, aber in unserer Gesellschaft ist das so massiv, also die Kinder werden so traumatisiert und noch zusätzlich über die Medien, über die Schule. Also es ist ein Wunder, dass überhaupt die Erwachsenen überhaupt irgendwie noch zurechtkommen im Leben. Ja, also es ist wirklich ein Wunder. Und das passiert eben dadurch, dass dieser Organismus einfach hochintelligent ist und es schafft auch in absolut katastrophalen Umgebungen irgendwie zu überleben und eine psychische Stabilität zu erzeugen, natürlich zu einem hohen Preis. Das ist wie, kann man sich vorstellen, wie wenn ein Schiff am Untergehen ist, kann es sein, dass man 3/4 der Schotten schließen muss, dann ertrinken 3/4 der Passagiere, ein Teil wird gerettet, das Schiff als Ganzes wird gerettet, zu einem hohen Preis. Es geht halt nicht ganz unter. Und so ähnlich macht das unser Organismus auch. Der zieht also seinen Erlebnisraum zusammen. Es wird also was Verengtes. Aber dieses Verengte hat dann eine Stabilität. Und ich kann dann später, das ist die Idee des Organismus, wenn es dann sicher ist, wenn ich heilsame Umgebung habe, dann kann ich von dieser kleinen Insel an Stabilität, die ich erschaffen habe, kann ich dann den Rest wieder heilen. Ja? Aber das passiert in der Regel nicht, weil in dieser Gesellschaft es dafür keine Orte gibt oder das Bewusstsein fehlt ja völlig. Mhm. Ja? Also das ist das, was es gebraucht hätte. Wirklichen Kontakt zu dem Kind. Und dann müssen wir uns nicht verzerren, dann müssen wir nichts abspalten, kompensieren oder zumindest nicht grundlegen. Und da das nicht passiert ist, sind wir im Prinzip wie Krüppel. Die Menschen laufen herum, völlig verkrüppelt. Das sieht man aber mit den physischen Augen nicht. Man sieht einen erwachsenen Körper, der funktioniert wie ein Roboter, arbeitet, geht zum Büro, ne, zahlt seine Steuern. Tatsächlich sind das Krüppel bis hin zu Leichen, die da herumtaumeln. Ja, wir sind im Prinzip fast nicht mehr lebendig. Das ist alles nur noch ein einziges Durcheinander und Kompensation und Ausagieren. Viel mehr ist das nicht mehr. Ja, das klingt sehr hart, aber aus meiner Sicht ist es halt so.
Also was man energetisch wahrnehmen kann, ist ja oft diese Starre. Vielleicht das, also weil ich nehme es so wahr, dass Menschen sich komplett abspalten von der emotionalen Seite, also um das alles, was geschieht, nicht fühlen zu müssen und dann sehr, um trotzdem vielleicht so wie so ein Erfolgserlebnis im Leben zu haben, sich auf die Leistung fokussieren. Also was unsere Gesellschaft als erfolgreich bezeichnen würde, wenn man irgendwie Karriere macht, da sind ja Menschen sehr gut, also diese mentale Ausrichtung, vielleicht auch die Kompensation davon und alles andere, das sieht man vielleicht daran, wie krank unsere Gesellschaft ist, auch körperlich krank, ja, alles andere, da gibt es kein Wissen, keine Idee, keine Erfahrung. Also vielleicht kannst du mal sagen, was ist auch körperlich, weil wir spüren Trauma ja trotzdem, in mir habe ich gefunden eine stetige innere Anspannung. So wie so ein Getriebensein immer, ja. Selbst wenn man sich entspannen könnte, dann sagt der Kopf, das kannst du jetzt machen und das. Würde man das schon als Symptom davon bezeichnen?
Das ist jetzt natürlich schwer in ein paar Worten zusammenzufassen. Es gibt halt ganz viele Varianten. Also das, was du beschrieben hast, ist eine mögliche Variante. Es gibt unzählige Varianten, zum Beispiel gewalttätig werden, im Knast landen, ja, in der Psychiatrie, Drogenkonsum, Karriere ist eine Variante. Man kann alles Mögliche nutzen, um von den Gefühlen wegzukommen. Und manche sind eben gesellschaftlich anerkannt, manche nicht. Also jemand, der Karriere macht und sich zu Tode arbeitet, der bekommt Bewunderung vielleicht, er ist anerkannt, da kommt niemand erstmal auf die Idee zu sagen, dieser Mensch ist schwer krank, ja, sondern der steht, ist irgendwo im Vorstand und bricht halt irgendwann tot um, zusammen, wegen Herzinfarkt, sonst was oder Drogenabhängigkeit. Und andere sind halt, werden sofort sanktioniert. Wenn ich zum Beispiel gewalttätig werde, dann lande ich im Knast. Das ist aber vom Prinzip, die Prinzipien sind ähnlich oder fast gleich. Es geht immer darum, das, was in uns ist, abzuwehren, was nicht gelöst ist. Ne? Und das ist eben der, so ist das, wie das eben passiert. Und es gibt einfach ganz, ganz viele Abstufungen und Varianten. Und manche sind, wie gesagt, sehr offensichtlich zu sehen. Manche sind nicht so offensichtlich zu sehen. Also zum Beispiel, wenn jemand depressiv wird, ist es nicht so offensichtlich zu sehen, wie wenn jemand Krebs kriegt. Aber es hat alles dieselbe Ursache. Ja, der eine kanalisiert das in den Körper, dann kommt eine Krankheit bei raus, der andere macht eine wissenschaftliche Karriere draus, der nächste wird Gewalttäter, aber es gibt noch eine Variante, die noch abenteuerlicher ist. Es gibt Menschen, die gehen ganz weg und gehen dann in den transpersonalen Raum, ja, und haben dann zum Beispiel sehr guten Zugang dazu. Die sind gar nicht richtig im Körper drin. Das kann sein, dass sie dann erfolgreich als Medium und Heiler tätig sind, aber noch nie einen wirklich menschlichen Kontakt erlebt haben. Es gibt alle trickreichen Varianten, ja, alle möglichen Sachen. Und zu erkennen ist es eigentlich daran oder zu sehen, auch für Betroffene, Man kann es wirklich auf einen einfachen Punkt bringen. Und der Punkt, wo das Kriterium für mich ist, ist jemand in der Lage, in einer nahen Beziehung, also Partnerschaft, Trauer und Wut mitzuteilen. Wenn das möglich ist, dann ist sozusagen im Wesentlichen das System heil. Und je weniger das möglich ist, ja, desto verzerrter ist es und desto mehr geht es in Richtung Entwicklungstrauma. Und das klingt jetzt simpel, für manche vielleicht zu simpel, aber wenn man da genau hinschaut, es geht ja nicht darum, einfach so Trauer oder Wut mitzuteilen, sondern das sind die tiefsten Bewegungen in uns, die mit diesen Gefühlen zu tun haben. Und wenn es wirklich zu einer Kollision in der Partnerschaft kommt, dann kann es zum Beispiel auch sein, dass Menschen gar nicht bewusst ist, dass jetzt eigentlich Trauer da ist oder Wut. Ja, deswegen klingt das vielleicht erstmal zu simpel, aber wenn man da genau hinschaut, dann kann man das feststellen, weil Wut und Trauer hängt mit den zwei Grundbedürfnissen von uns zusammen, nämlich mehr Nähe und Verbindung und mehr Autonomie und Abgrenzung. Ja, und je nachdem, was torpediert wurde, eher als Kind, je nachdem wurde das eine oder das andere mehr abgespalten, manchmal auch beides, ja. Also da, das ist das, wo auch sozusagen die Heilung und die Transformation hinführen muss, dass wir das wieder austauschen können.
Und darüber sprechen wir gleich, über das ehrliche Mitteilen, aber mir fällt dazu noch eine Frage ein, weil du sagst, wie sehr kann ich die Wut oder die Trauer mitteilen? Also sagen wir mal, in klassischen Partnerschaften ist es ja so, dass wir so bestimmte Muster haben, ja, entweder einer schreit rum, ist, sagen, cholerisch jetzt, ist übertrieben, aber äußert es durch rumschreien, rumdiskutieren, lautstark oder sauer sein, Rückzug. Also ich nenne es mal jetzt so die kindischen Reaktionsmuster, ja. So, das heißt, das haben wir ja alles. Wie würde es denn in deinen Augen aussehen, wenn es ein gesundes Mitteilen ist von Trauer und Wut? Also das bedeutet ja, im ersten Schritt müsste ich den Kontakt zu mir haben, um zu fühlen, das ist jetzt da und dann könnte ich es auch noch benennen. Das ja, ist bei vielen wahrscheinlich schon mal die erste Hürde, oder?
Ja, das, was du beschrieben hast, ist ja keine Kommunikation. Das ist eben Außergehen, das ist Krieg. Ja, also wenn ich rumschreie und was kaputt haue, das hat nichts mit Beziehung oder Kontakt zu tun. Das ist kein Kontakt, weil es kommt nicht zu einer Mitteilung, sondern zu einem destruktiven Ausagieren. Ja, da fließt keine Information. Das ist nicht das, worum es geht. Ne? Und ja, es geht einfach darum zu gucken, was ist jetzt für ein Gefühl da und das mitzuteilen. Ja, statt also diesen Impuls jetzt irgendwas kaputt zu machen, zu folgen, muss ich gucken, was ist eigentlich jetzt für ein Gefühl da und mich trauen, das mitzuteilen. Und dann kommt es zum Kontakt. Ne? Und das ist natürlich nicht so einfach, weil als Kind ging das nicht gut aus. Und dann möchte das System das nicht nochmal riskieren. Ne?
Ja, beziehungsweise wurde sehr stark, und das nehme ich auch heute noch wahr, sehr stark immer vor allem Wut unterdrückt. Ich sehe das auch heute noch an Erwachsenen, dass sie nicht mit Wut von Kindern umgehen können, weil es selber bei ihnen dann wahrscheinlich etwas hochholt. Okay, aber kommen wir mal zur Lösung. Du sagst ja, das ehrliche Mitteilen reguliert unser Nervensystem. Und du hast dazu auch Merkblätter zusammengestellt. Also man kann sich alles kurz durchlesen oder man kann das Buch einmal lesen. Und im Grunde sind es 3 Sätze. Oder ja, vielleicht kannst du es nochmal erklären, wie genau es zu unserer Heilung beitragen kann. Auch zur Heilung der Gesellschaft, wenn wir beginnen, das im großen Stil anzuwenden.
Ja, das ehrliche Mitteilen bringt uns halt in einen wirklichen Kontakt, was wir normalerweise nicht machen. Die Menschen sind ja nicht mehr im Kontakt. Ja, sie erzählen sich leere Geschichten. Gestern habe ich das gemacht, dann müssen wir das noch machen. Die Spülmaschine ist noch nicht aufgeräumt. Die Kinder, wir müssen noch angezogen werden, bla 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 bla, über das Wetter, über den Krieg, über sonst was. Die Menschen sind ja nicht mehr in Kontakt. Es ist nur noch ein leeres, sinnloses Gerede. Im besten Falle, ansonsten sind es Vorwürfe, Beleidigungen, ja, Streitereien, Konkurrenzkampf oder halt schweigen und sich nichts mehr sagen. All das hat ja überhaupt nichts mit Kontakt zu tun. Und das, was wir als Menschen, also dieser Körper, der braucht ja Kontakt direkt nach der Überlebensebene. Ja, das ist etwas, was unser Körper zwingend braucht. Wir können nicht ohne tiefe Beziehungen leben. Da leidet der Körper und wir werden dann früher oder später auch krank. Und das ehrliche Mitteilen sorgt halt dafür, oder wenn man sich das durchliest, das ist eine ganz einfache Anleitung, dann kann man eben ohne Therapeut zu sein, an dem eigenen Abwehrsystem vorbei in einen Kontakt treten. Man muss halt diese Anleitung genau befolgen. Und wenn man das macht, dann kommt es zu einem Kontakt, weil diese Anleitung einen eben zwingt, eben nicht auf das alte System zu reagieren, sondern einen wirklichen Austausch herzustellen. Und dieser wirkliche Austausch bedeutet, dass wir etwas von uns sagen. Also wir teilen die Körperempfindungen mit, die Gefühle und die Gedanken. Wir teilen wirklich was mit, weil nur so können wir in Kontakt kommen. Kontakt heißt ja Austausch. Wenn wir nichts austauschen, gibt es keinen Kontakt. Mhm. Ja, und diese Art, also ehrliches Mitteilen beschreibt, wie wir das machen, das sagt nicht, was wir uns sagen, sondern wie wir das sagen. Mhm. Und wir müssen es eben so sagen, dass wir mit dem, was wir sagen, selber nicht identifiziert sind. Und das bedeutet vor allem auf der Gedankenebene, dass wir vor jeden Satz eine Floskel setzen. Ja, also zum Beispiel zu sagen, statt, oh, morgen habe ich noch einen dringenden Termin, sage ich in meinem Kopf, oder mein Kopf denkt, dass ich morgen noch einen dringenden Termin habe. Und damit trenne ich mich selber von dem Inhalt. Und dann ist das für den anderen nicht mehr belastend oder beängstigend. Ja. Wenn ich zum Beispiel sage, als Beispiel, wie es nicht geht. Wenn ich sage, du Blödmann, ja, das ist ausagierend von Wut, richtet Schaden an, bringt mich nicht in Kontakt, zerstört die Beziehung. Wenn ich aber sage, ich fühle großen Hass, dann erzeugt das mehr Nähe. Ja, und deswegen ist es egal, was da ist, ob da Liebe oder Hass ist, was da inhaltlich ist, spielt auch keine Rolle. Sondern es geht darum, wie wir damit in Kontakt treten. Und wenn wir das im Sinne des ehrlichen Mitteilens machen, dann können wir eben alles sagen und egal, was in uns ist, es bringt uns in einen vertieften Kontakt. Das ist die ganze Magie an dem ehrlichen Mitteilen. Und es ist vom Setting her so, das ist kein Ping-Pong, kein Dialog, sondern jeder bekommt einen festen Zeitrahmen, wo er sich mitteilt und der andere hört nur zu. Und dann ist der andere dran und der erste hört nur zu. Es gibt keine Diskussion, kein Feedback, nichts, sondern wir hören nur zu, weil das, was wir ja als Kind gebraucht hätten und was sozusagen unser Organismus heute noch braucht, ist, dass das, was seit der Kindheit festhängt, dass das irgendwo ankommen kann, dass das Raum hat im Kontakt. Und wenn ich jetzt als Erwachsener einfach so reflexartig auf irgendwas reagiere, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich fühle mich traurig und dann kommt jemand an und umarmt mich und tröstet mich oder ja, lenk dich doch ein bisschen ab oder ach, wird schon wieder, ja. Das ist nicht das, was wir brauchen, sondern wir brauchen jemanden, der das hören kann und da nicht weg von muss. Das ist das, was wir brauchen. Deswegen geht es um das Mitteilen, wie ich es beschrieben habe, und das Zuhören. Und es braucht nicht dieses Ping-Pong. Ja, das führt uns nur vom Weg ab. Und wenn wir das wirklich machen, dann kommt es zu einer totalen Transformation. Mhm. Und wenn das eben die Paare machen, dann hat es irgendwann auch eine Chance, dass das sich in einem größeren Rahmen verbreitet. Und irgendwann auch die Gesellschaft. Aber solange die Paare das nicht hinbekommen, gibt es keine Hoffnung für eine bessere Welt oder für eine bessere Gesellschaft, weil die Paare, das ist der kleinste Nukleus, wo sozusagen das Licht noch reinkommt, wo es einen Austausch gibt, wo man sagen kann, es gibt noch eine sichere Verbindung. Alles andere ist ja Kriegszustand, wo wir hier sind. Behörden, Arbeitsplatz, Märkte, ja, das ist alles ein Schlachtfeld von Menschen, die sich im Koma des Kindheitsüberlebenskampfes befinden. Also wir könnten sagen, dass die letzte Insel einer sicheren Verbindung sind die Liebespaare oder die Partnerschaften. Und wenn wir das an der Stelle nicht hinbekommen, dann werden wir uns an die Wand fahren. Mhm. So, und deswegen müssen wir da ansetzen, weil es da am sichersten ist. Und wenn das funktioniert, dann mit Freunden und dann kann es irgendwann auch in den öffentlichen Rahmen kommen und irgendwann muss das dazu führen, dass auch die Menschen, die die Führungsposition in der Gesellschaft haben, auf dieser Ebene unterwegs sind. Da sind ja Lichtjahre von entfernt. Man muss sich das mal vorstellen. Man würde sich im Bundestag zum Beispiel wirklich ehrlich sagen, was in einem los ist. Es ist an der Stelle, wo wir sind, völlig undenkbar, unvorstellbar. Und der Punkt ist, die Bevölkerung, wie sie jetzt ist, das ist ja der Gegenpol dazu, der würde das auch gar nicht aushalten. Weil auf der anderen Seite, wir haben auf der einen Seite die Menschen, die ihre Macht verdrängt haben und das sind die, die gerne Massenmedien konsumieren und geführt werden wollen. Ja, die würden das nicht aushalten. Und auf der anderen Seite haben wir den Pol, der das ausnutzt. Das bedingt sich gegenseitig. Mhm. Ja, also es müssen alle in der Gesellschaft müssen irgendwann dahin kommen, sich zu trauen, sich wieder wirklich zu begegnen. Mhm. Sonst endet das hier in einer Katastrophe.
Ja, und es gibt so ein paar Voraussetzungen. Also die Voraussetzung ist schon mal, weil die Frage kommt sehr oft und die habe ich mir auch gestellt, mein Partner muss sich drauf einlassen können, sagen wir es mal so, sonst, und das schreibst du auch, ja, sonst hat man eigentlich keine Beziehung und das klingt sehr hart, aber das rüttelt auch so ein bisschen auf, ja, das stimmt, wenn mein Partner sich nicht austauschen kann oder möchte darüber, was wirklich vorhanden ist, dann ist es eigentlich auch, also das ist die Voraussetzung, oder?
Ja, sonst ist da ja gar nichts. Es kann ja zum Beispiel sein, dass sich zwei Menschen einfach die Körper zusammenschieben, in eine gemeinsame Wohnung mieten und einfach zwei Körper nebeneinander leben lassen. Ja, mhm. Und dann gibt es einfach so unbewusste Vertragsvereinbarungen, wie zum Beispiel, ich versorge dich finanziell, dafür kannst du ein bisschen was mit meinem Körper machen. Ja, das ist unbewusst, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, das sind einfach, je nach Bewusstseinsgrad, einfach Vereinbarungen. Und das ist, ich meine, das auch wertfrei. Das ist eben das, was die Systeme maximal an Verbindung aushalten. Ja, das ist völlig wertfrei von mir genannt, dieses Beispiel. Aber wenn wir heilen wollen, dann muss es ja zu einem Durchfluss kommen. Und wenn es zu einem Durchfluss kommen soll, dann brauchen wir zwei offene Systeme. Und wenn einer sagt, nee, du, ich möchte es eigentlich nicht. Ich möchte einfach nur mit deinem physischen Körper zusammen sein, morgens beim Frühstück übers Wetter reden und abends ein bisschen kuscheln und die Sportschau und Chips essen. So, wenn das so ist, dann ist in diesem Setting gibt es dann keine Transformation. Das ist dann einfach die Reinszenierung der Kindheit, wo es nicht weitergeht, wo es keinen Ausweg gibt. Und da muss man da raus. Aber man muss es halt abklären. Man muss rausfinden, möchte mein Partner heilen? Möchte der auch eine Transformation? Möchte der sich austauschen oder will der das nicht? Das muss ich direkt fragen. Das muss ich rausfinden. Und bei Männern muss man das vielleicht ein paar Mal machen. Also ja, ich muss das aber rausfinden, weil sonst navigiere ich da im Niemandsland herum. Das ist wie, wenn ich am Verhungern bin und ich gehe irgendwo rein in ein Haus, dann muss ich rausfinden, kriege ich hier Essen? Oder ist zumindest das Interesse da, irgendwie Essen auszutauschen? Und wenn ich dann feststelle, Essen, keine Ahnung, was willst du mit Essen? Habe ich nichts mit zu tun? Dann verhungere ich da. Und das ist eben, ja, es ist halt für das System ein Risiko, weil wenn wir diese Frage stellen, dann konfrontieren wir uns mit dem gesamten Leben, mit uns selber, mit unserer Kindheit, weil es kann ja sein, dass es wieder so ausgeht wie als Kind. Und das wollen wir eigentlich nicht. Also trauen wir uns auch nicht wirklich, das herauszufinden, weil was ist, wenn es wieder so ist? Wenn sich herausstellt, es geht wieder nicht, ja, dann kommt das alles zum Vorschein. Also als Erwachsener kann nichts mehr passieren, aber das ist natürlich eine ganz furchtbare Erkenntnis. Oh, ich bin seit 10 Jahren verheiratet, aber mein Partner, der hat gar keinen Bock auf mich. Den interessiert das überhaupt alles gar nicht. Der will einfach nur ein bisschen Auto fahren, ein bisschen Fernsehen gucken zusammen und sonst nichts. Mal gut essen gehen, übers Wetter reden. Das ist schockierend, ja.
Ja.
Okay. Oder? Ja, oder eben das andere, das ist jetzt das Negativbeispiel. Das andere ist ja dann zu hören, ja, ich möchte das auch. Und das ist ja dann etwas, was anderes als was in der Kindheit passiert ist. Und allein, wenn man sich das vorstellt, ja, da geht schon die Energie hoch. Mhm. Ja, sich vorzustellen, ich frage jetzt meinen Partner, möchte und sich einfach vorzustellen, ja, lass uns das machen. Ne, sofort macht es was mit dem System. Und dann geht die Reise eigentlich erst los.
Mhm. Ja. Ja, und vorhin kam mir noch eine Frage, gibt es denn noch eine bestimmte Bedingung, wie der Satz formuliert sein muss, nachdem mein Kopf denkt? Also zum Beispiel als Ich-Botschaft, ich könnte ja sagen, also alles, was wir auf den Partner projizieren, ich kann ja sagen, mein Kopf denkt, du bist schuld. Dann ist es auch nicht richtig sinnvoll, oder?
Ja, ich habe das so eingeteilt. Also am Anfang sollte man jede Bezugnahme zu seinem Gegenüber weglassen, weil die Kapazität, das auszuhalten, am Anfang halt nicht da ist. Also wenn so ein Gedanke da ist, würde ich das weglassen oder so formulieren, dass der andere sich nicht angesprochen fühlt. Weil es braucht eine Zeit lang, bis man sich daran gewöhnt hat, dass egal, was da los ist, ja, dass es keine Bedrohung darstellt. Und dann kann man irgendwann sagen, okay, jetzt können wir das ja mal mit dazu nehmen. Und dann kann man das machen, muss man nicht, ne? Aber am Anfang würde ich solche Gedanken einfach weglassen, wie gesagt, oder umformulieren.
Dass man einfach guckt, was ist in mir? Also ich meine, das ist ja eh immer der sinnvollere Ansatz bei jedem Konflikt. Was hat mich denn eigentlich ja zuerst gestört? Warum? Welches Bedürfnis? Oder?
Ja, das ist alles viel zu kompliziert. Es geht einfach darum, da gibt es nichts zu machen, zu rauszufinden, irgendwo dran zu kommen, sondern es geht einfach darum, das mitzuteilen, was da ist. Und wenn es ein Gedanke ist, der eine Bezugnahme zu jemand anders hat, dann lassen wir den einfach weg. Mhm. Und ansonsten teilen wir einfach mit, was da ist. Das versteht der Verstand nicht, weil der Verstand funktioniert in Handlungsstrategien, in Machen, in Tun, in Probleme lösen. Das versteht der nicht. Der versteht nicht dieses Mitteilen dessen, was da ist. Das versteht der nicht, weil der dann komplett arbeitslos ist. Weil das, was wir sind ja nicht Verstand, sondern wir sind das, was die Gedanken, die Gefühle und die Körperempfindung wahrnimmt. Und da führt das ja hin in diesen vierten Bereich, also sozusagen in das vierte, in das Bewusstsein. Ja, und das versteht der Verstand nicht. Der will dann immer wieder, dass ich da reinmogeln. Ja, und da geht es darum, genau das mitzuteilen, damit wir uns von der Identifizierung mit den Handlungs- und Lösungsstrategien eben lösen können.
Mhm. Ja. Und jetzt hatte ich noch eine Frage, jetzt ist die gerade weg. Okay, Offenbarung über mich. Ach so, in welchem Kontext nutze ich es denn immer? Also für mich kommt jetzt immer der Gedanke, immer wenn zum Beispiel ein Konflikt da ist oder wenn irgendwie, wenn man merkt, da ist jetzt eine Disharmonie in der Beziehung. Ich rede ja nicht über banale Sachen, mein Kopf denkt, das Wetter ist schön, sondern nutze ich es vermutlich eher, wenn es die Dinge in der Partnerschaft betrifft, oder?
Ich würde halt am Anfang, das als Ritual machen und es üben, nur wenn Harmonie da ist. Weil es damit Sicherheit da ist für die Nervensystem. Weil mit dem ehrlichen Mitteilen setzen wir uns scheinbar hoher Gefahr aus. Ja? Wir riskieren scheinbar das Gleiche, was als Kind schiefgegangen ist. Deswegen ist es gut, das erstmal in diesem Rahmen zu üben, dass eben nichts passieren kann. Das ist schon schwierig genug. Ja. Und dann, wenn man das macht, dann wird es automatisch dazu führen, dass man das dann irgendwann auch in kritischen Situationen dann einsetzen kann. Aber jetzt mit der Idee, ich übe das, wenn was schief läuft, das klappt nicht. Weil ich muss das ja erstmal so erfahren haben, dass da nichts passiert, bevor ich das eben in solchen Situationen dann machen kann. Ja. Also es geht nicht darum, dass in problematischen Situationen zu üben, sondern es geht darum, das in sicheren Situationen zu üben, damit ich mich dran gewöhne und in Kontakt mit dem Partner komme. Und wenn ich das mache, dann werden die Konflikte sowieso nicht mehr so hochkochen. Und wenn sie dann hochkochen, und dann habe ich die Kapazität, man hat das geübt, ja, und dann kann man, das passiert dann letztlich automatisch, dass dann auf einmal jemand einfach anfängt, mit dem Streit aufhört und einfach anfängt zu sagen, wie er sich fühlt gerade.
Ja, okay. Spannend. Und was ich noch sehr wichtig finde oder was mir sehr geholfen hat, du hast ein Video gemacht über die zwei Bindungstypen, kann man sagen, ja, oder Bindungstraumatypen, weiß nicht. Der eine ist der Autonomietyp, der andere der Verschmelzungstyp. Könntest du das nochmal erklären? Weil ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Konflikte. Und sobald man aber dieses Modell, sage ich einmal, kennt, kann man das irgendwie in seiner Beziehung sortieren. Ja, das fand ich sehr hilfreich.
Ja, genau. Es gibt im Prinzip zwei grundlegende Überlebensstrategien für ein nicht liebevolles Umfeld. Ne? Und das hängt jetzt davon ab, wie das früher war, was sich dann herausbildet. Und man kann das eben einteilen in diese zwei Typen, die du genannt hast. Und das zeigt sich dann als Erwachsener, wenn man jetzt dem Autonomietyp angehört, so, dass man jegliche Hoffnung auf Verbindung aufgegeben hat. Ja, und sich im Prinzip aus der Welt zurückziehen möchte und auch zurückzieht. Ja, das sind Menschen, die haben eigentlich keine Lust mehr auf irgendwelchen Kontakt, auf Begegnungen mit anderen Menschen, mit dem Außen, sondern die ziehen sich zurück und leben in ihrer Gedankenwelt. Ne? Die nutzen sozusagen ihre eigenen Gedankenbewegungen als Ersatzpartner. Ja, oder was auch sein kann, eine Krankheit produzieren und dann sich mit der Krankheit ununterbrochen beschäftigen oder mit dem Körper. Das ist dann ein Ersatz gegenüber. Wir können nicht ohne ein Gegenüber leben, dann werden wir sozusagen verrückt, weil dann löst sich das Ich-Gefühl auf. Und bei Menschen, wo das eben so ausging als Kind, wo einfach fast nichts funktioniert hat, die erzeugen in sich ein Gegenüber in Form von ständigen Gedankenkreisen oder Körperempfindungen oder versuchen dann ganz auszusteigen. Also das ist der Autonomietyp, der sozusagen aufgegeben hat und eigentlich einfach die Nase voll hat. So, jetzt ist halt die Frage, warum gehen die Menschen dann nicht einfach ins Himalaya und meditieren nur? Weil eben gleichzeitig dieser Organismus ja diese Verbindung braucht. Also das ist ja keine Lösung, sondern nur eine Pseudolösung. Das heißt, wir können das nicht so machen. Also wie wenn wir uns einreden wollten, dass wir keinen Durst haben und sind am Verdursten. Also ist der unbewusste Teil, wird die Menschen immer wieder in Kontakt bringen. Ja, ob sie wollen oder nicht, oder sogar eine Beziehung, ja, wenn man nicht aufpasst als Autonomietyp, ja, auf einmal ist man in einer Beziehung drin und dann aber immer die Bewegung raus, ne? Dann will man immer allein sein und hat genug vom Partner und will, ja, immer nur, das ist die Wegbewegung. So. Das andere ist Verschmelzungstyp, da ist es nicht ganz so schlimm ausgegangen, da gab es ein bisschen was von Verbindung, aber es hat nicht gereicht und es ist eher, die Verlusterfahrung ist da im Vordergrund. Das sind also Menschen, die ständig hinterherrennen. Also das ist wie, also man kann es anders beschreiben, der Autonomietyp ist am Verdursten, hat aber noch nie was von Wasser gehört. Der weiß gar nicht, was das Problem ist. Der fühlt nur den Zustand von Verdursten, weiß aber gar nicht, dass es Wasser gibt und dass Wasser das Problem löst. Bei dem Verschmelzungstyp ist es so, der ist auch am Verdursten, aber der hat schon mal Wasser gekostet. Der weiß, was die Lösung ist und rennt jetzt blind dem Wasser hinterher, egal wie. Der macht alles nur, um irgendwie Wasser zu bekommen. Und das eben auf der Beziehungsebene. Also es sind Menschen, die klammern, die ständig Grenzen überschreiten bei Menschen. Die rennen dem Kontakt hinterher. Ja, und wenn dann jemand wirklich kontaktfähig ist, dann halten die an. Also die halten auch nicht mehr näher aus als der Autonomietyp, aber die sind in dieser Hinbewegung, hängen die fest und fackeln das dauernd ab. Das sind so die zwei Typen, da kann man sich relativ schnell wiedererkennen, was man macht. Also der Punkt ist, wo geht die primäre Bewegung hin? Geht die ständig auf die Menschen zu? Ist der Fokus auf den Menschen da draußen, weil da draußen irgendwas angeblich ist, was ich brauche und wo ich hin will? Oder ist die Bewegung weg und möglichst meine Ruhe haben und irgendwie die Gedanken oder den Körper? Da kann man es dann unterscheiden. Mhm. Und in der Partnerschaft treffen sich in der Regel diese Pole, also ein Verschmelzungstyp mit einem Autonomietyp, und dann gibt es die Probleme, die wir alle so gut kennen, und die Lösung ist, wie immer, ehrliches Mitteilen. Das heißt, der Autonomietyp müsste anfangen, sich zu trauen, zu sagen, ich brauche meine Ruhe, ich brauche Abstand. Mhm. Ja, und der Verschmelzungstyp müsste sich trauen zu sagen, ich habe so ein Bedürfnis nach Verbindlichkeit und Austausch, ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Das wäre der Einstiegspunkt für beide. Und wenn die sich dann weiter mitteilen, dann kommen die bei Wut und Trauer raus. Und wenn das ausgetauscht wurde, dann sozusagen sind die beiden Pole transformiert. Und dann gibt es überhaupt erst eine wirkliche Begegnung und eine Partnerschaft. Das geht dann erst los.
Ja, und könnte man sagen, dass es tendenziell eher so ist, dass Männer zum Autonomietyp neigen und Frauen zum Verschmelzungstyp, oder?
Ja, also ist auch meine Einschätzung und das kann man sich auch sozusagen, das ist auch diese Abgrenzung der Autonomiebewegung, das ist ja auch was Natürliches. Das heißt ja nicht, dass das nur pathologisch ist. Und das ist eher die männliche Energie. Die männliche Energie ist vorwärts in die Autonomie, in die Kraft, in die Eigenständigkeit, ins Machen, ins Tun. Ja? Das ist einfach die männliche Energie. Nur der Autonomietyp, der lebt das ja in dem Sinne nicht, sondern das ist für den ein Schutz vorm Kontakt. Also die männliche Energie ist ja Autonomie im Kontakt, also in der Beziehung sagen zu können, was Sache ist. Um das mal einfach zu auszudrücken. Aber der Autonomietyp, der verzerrt das, der nimmt sich raus. Also da wird verwechselt Trennung und Distanzierung mit Autonomie. Und beim Verschmelzungstyp, das entspricht eher der weiblichen Energie. Ja, Offenheit, Verbindung, Kontakt, Verschmelzung, das ist in sich ruhen, das ist eher das Weibliche. Und von daher, also ist das auch meine Einschätzung, dass sich das eher so aufteilt, aber es gibt auch wirklich in beide Richtungen das.
Ja, und dann habe ich zwei Fragen noch, beziehungsweise zwei Auswüchse in unserer Gesellschaft, die oft thematisiert werden, und da würde mich interessieren, wie du das einordnest. Also zum einen, wir fangen mal mit dem Narzissmus an. Ja, Narzissmus wird oft gesagt, wann unsere Gesellschaft wird immer narzisstischer, und so ganz verstehe ich das gar nicht. Aber ja, es scheint eine Rolle zu spielen. Es scheint auch eine Rolle zu spielen, vor allem in den Vorstandsetagen. Da sagt man ja prozentual so und so viel mehr als der Durchschnitt der Bevölkerung, weil man etwas sucht, was man kontrollieren kann und so weiter. Gibt es diesen, oder wodurch entsteht Narzissmus? Und würdest du sagen, was kann ihn heilen? Woran erkennt man ihn und was kann ihn heilen? Weil die Frage ist, hat der Narzisst ein Problem damit, dass er narzisstisch ist, oder ist es für ihn, richtet er sich einfach ein und kontrolliert die Welt, oder ja?
Ja, weißt du, das ist einfach jetzt ein einzelnes Teil rausgegriffen. Es gibt, das ist ein wie so eine Speiche von einem riesigen Rad an einer völlig kaputten Gesellschaft. Ja, wir könnten jetzt auch sagen, was ist mit Drogenabhängigkeit oder Psychosen oder Gewalttätigkeit oder Computersucht oder Das ist ein Beispiel, was man herausgreifen kann. Und es ist nicht so, dass unsere Gesellschaft immer narzisstischer wird. Ich würde das so nicht bezeichnen, sondern auch, weil auf der anderen Seite sind die immer depressiver werden, ja, oder die einen Schuldkomplex leiden. Diese ganze Gesellschaft, die wird immer kränker, und das macht sich daran bemerkbar, dass immer weniger ehrlich Kontakt möglich ist. Das Kriterium ist immer wieder dieser fehlende Kontakt. Und ab einem bestimmten Stadium nennen wir das dann zum Beispiel Persönlichkeitsstörungen, Stichwort Narzissmus, gibt auch noch andere Persönlichkeitsstörungen oder eben sogar psychiatrische Diagnosen. Das sind dann so Abstufungen. Und die Gefahr bei diesen Sachen ist, dass man eben den anderen Pol vernachlässigt. Ja? Zum Beispiel wird ja häufig gesagt, ein Narzisst macht, wir nehmen jetzt mal das klassische Beispiel, ein Mann als Narzisst macht seine Partnerin kaputt. Das kann man so nicht sagen, weil eine Partnerin, die mit einem Narzissten zusammen ist, hat quasi zwangsläufig eine Abhängigkeitsstörung und liefert damit den Gegenpol. Das ist ein Gebilde, was sich in sich trägt. Es braucht immer zwei. Ich kann jetzt nicht sagen, dass der Narzisst die Partnerin zerstört, sondern die zerstört auch den Narzissten auf ihre Art, ja. Die zerstören sich gegenseitig, ne, wenn es eine gewisse Ausprägung hat. Und die Transformation ist immer die gleiche. Die Menschen müssen anfangen, die Wahrheit zu sagen. Und natürlich gibt es Strukturen, die von ihrem bewussten Erleben nicht leiden. Ja? Und das kann sein, wenn ein Narzisst erfolgreich ist, dass der nicht bewusst leidet, weil er durch die Selbstdarstellung, durch den Erfolg das Leiden kompensieren kann. Der leidet aber trotzdem, der merkt das noch nicht. Es ist genau wie ein Drogenabhängiger. Der, solange die Droge noch funktioniert und genug Nachschub ist, leidet der ja nicht. Genauso ein Gewalttäter. Wenn der ausagieren kann, leidet der nicht. Ne? So, oder eine 8 im Enneagramm. Das sind Leute, die nicht bewusst leiden. Die anderen leiden da. erst wenn das kippt, ja, dann taucht das bei denen auch auf, dann kollabiert das System. Und bei Narzissten würde das bedeuten, wenn die, wenn das gloriose Selbstbild zusammenfällt, zum Beispiel durch äußere Umstände, ja, wenn der Erfolg nachlässt, wenn die Partnerin weggeht, ja, dann fällt es alles zusammen und dann ist das Leiden, was eh die ganze Zeit da war, diese Trennung, die kann dann eben nicht mehr kompensiert werden und dann wird es eben sehr problematisch. Und bei einem Narzisst ist es so, ein Narzisst ist sehr verletzlich. Ja, das ist im Unterschied zu einem Psychopathen. Ein Psychopath ist nicht verletzlich. Der weiß nicht, was das ist. Ja, das ist eine Stahlmauer. Ein Narzisst ist der, da kann man so reinpieksen, da fällt der zusammen. Ja, das sind so Details einfach. Und ja, das sind dann halt auch Sachen, die muss man in der Therapie dann anschauen. Und da muss man dann wirklich genau gucken, was da drunter ist, weil sonst funktioniert das nicht. Also wenn ich jetzt das falsch einschätze und ich habe einen Narzissten vor mir und stufe den aber als Psychopath ein, dann fahre ich den an die Wand. Und umgekehrt genauso, dann funktioniert da was nicht. Also ich muss gucken, was da wirklich los ist. Und das sehe ich daran, was nicht in die Kommunikation gebracht wird. Also wie derjenige in Kontakt tritt, daran ist alles zu sehen. Deswegen muss ich zum Beispiel auch nicht ich brauche keine Lebensdetails, ne, von Menschen zu wissen. Ich sehe, wie die mit mir in Kontakt treten und da ist alles dann zu sehen. Ja.
Und jetzt hast du noch eine andere sehr spannende, finde ich, Ausprägung angesprochen, der Psychopath. Man sagt immer, da fehlt so ein bestimmtes Gehirnareal, um Empathie mitzuempfinden. Das heißt, da ist irgendwie nichts vorhanden. Und dann gibt es so eine Erklärung, das ist genetisch. Ich kann mir das aber nicht vorstellen, dass das die einfachste Erklärung sein soll. Ich kann mir vorstellen, kommt diese Störung auch durch eine extreme Bindungsstörung, ja? Oder kann es wirklich passieren, ich bekomme ein Baby und auf einmal ist es ein Psychopath, weil er keine Empathie fühlt?
Also wissen tue ich es natürlich auch nicht, aber allein diese ganze Idee, weißt du, allein diese Einteilung Psychopath, Narzisst und die Idee, dass es mit den Genen zusammenhängt, das selber ist schon krank. Diese, weißt du, dass die Sicht auf diese Dinge selber ist schon krank. Das ist alles krank, was wir hier haben. Dieses System ist komplett kaputt. Ja, wenn ich das so drauf gucke, ja, also das Kriterium dabei ist, wenn ich sage, es sind die Gene, dann muss ich ja wieder nicht an meine Emotionen ran. Ja, dann muss ich wieder nicht auf den Bindungskontext. Dann, ach, die Gene, Gott sei Dank sind es die Gene, wunderbar, dann machen wir jetzt Gentherapie und schieben da Gene hin und her und dann wird alles gut. Das ist immer wieder dasselbe. In das Außen gehen, in die Suche nach an der Peripherie nach dem Problem, ja, statt in Beziehung zu treten. Und das ist halt es ist einfach viel einfacher, jahrzehntelang an den Genen darum zu forschen, als Therapeut wirklich mit demjenigen in Kontakt zu treten. Und was da genau läuft jetzt im Sinne von Psychopathen, das weiß ich auch nicht. Meine Erklärung ist, das sind Menschen, die so, so traumatisiert wurden, dass sie einfach in sich alles abgespalten haben, einfach abgetötet haben. Aber das wird jetzt natürlich sehr kompliziert. Es ist halt... Es kann ja sein, zum Beispiel, dass, wenn ich als Kind aufwachse, dass alles, was schwach in mir ist, dass ich da eins draufkriege als Kind. Und dass in dem Umfeld, wo ich bin, wenn ich selber den dicken Otto mache, dass das eine Wirkung hat. So. Mhm. Dann trainiere ich mein System, alles Schwache abzuspalten und immer nur draufzuhauen. Und dann habe ich so eine Struktur als Erwachsener. Ich nehme nichts mehr von mir wahr, von der Herzebene von Schwäche. Ich fühle mich bewusst auch nicht verletzlich. Die fühlen sich unverletzlich. Und die haben automatisiert trainiert, auf die Schwächen und auf die Schwäche der anderen zu zielen. Mhm. Und in der Gesellschaft funktioniert das. Ja, da kann man sehr erfolgreich werden. Also es ist so eine Variante. Ob da vielleicht noch was von früheren Leben oder sonst was da dran hängt, weiß ich nicht. Ja. Mhm. Aber es ist letztlich ist die Erklärung auch nicht der Punkt, sondern wir müssen überlegen, wie geht die Gesellschaft damit um und wie helfen wir den Menschen, die zumindest bereit sind für eine Transformation, wie helfen wir denen am schnellsten? Weil bei Psychopathen brauchen wir nicht ansetzen. Ne, wir müssen da erstmal da ansetzen, bei den Menschen, die dafür offen sind. Das ist ja schon schwer genug. Und wenn, und dann bekommen wir eine Insel, so ein Feld, so ein Pool, ja, an Menschen, die eben ein neues Bewusstsein haben. Und dann wird nach und nach wird dann die Gesellschaft heil dadurch.
Ja. Also eigentlich, mir fällt gerade das Wort Graswurzelbewegung ein, so wie wir es bei allem normal finden würden, Bildung, also alle Bereiche, die, wo wir jetzt versuchen, von unten was zu transformieren, ja, also auch da wäre das quasi im Miteinander, dass du hast es vorhin schon gesagt, die kleinste Einheit in der Partnerschaft, dass man von dort aus beginnt, die ja, die Welle zu erzeugen, die dann die anderen erfasst sozusagen.
Genau.
Und ich habe aber trotzdem noch eine Frage, weil sie auch sehr, ich glaube, weil das ein Thema ist, was jetzt immer mehr an die Oberfläche kommt, weil vermutlich immer mehr sich trauen, das zu sagen. Und du hast vorhin schon erklärt, es wird auch nur ein Auswuchs sein, das Thema Sexsucht. So, und da gibt es immer mehr, die sich jetzt outen und sagen, okay, da, das ist das Thema. Die Frage ist, was, ab wann definiert man Sexsucht? Da müsste es ja auch irgendwie ja, wie so einen Richtwert geben, damit man überhaupt einschätzen kann. Aber dann gibt es eine sehr spirituelle Erklärung, die vermutlich nicht ausreicht und die heißt, okay, wir sagen wir, aus dem Feld, aus dem wir kommen, es ist ein sehr verbundenes, ekstatisches Gefühl und das versuchen wir immer wieder zu erzeugen, bekommen es aber nicht und dadurch dieses eigentlich nicht satt werden und immer wieder, ich weiß nicht, das ist jetzt wahrscheinlich fast ein bisschen kurz, die Erklärung. Was würdest du denn dazu sagen? Also was, ja, bedingt es?
Ja, weißt du, ich selber, ich beschäftige mich gar nicht mit Symptomen. Das ist alles Symptom eben. Ob das Sexsucht ist, Drogensucht, das ist alles überhaupt nicht der Punkt. Also klar, wir können da gerne jetzt in dieses eine Beispiel da reinschauen. Nur das führt uns nirgendwo hin, weil es geht nicht darum, eine Sexsucht aufzulösen, sondern es geht darum, die Menschen in Kontakt zu bringen. Wir müssen von dieser Idee weg, dass das Symptom das Problem ist. Der Krebs in meinem Körper ist nicht das Problem. Ich kann den Krebs nicht als isoliertes Etwas entfernen. Genauso kann ich nicht eine Sexsucht als isoliertes Problem entfernen. Das geht nicht, weil das einfach eine verzerrte Lebensenergie ist. Der Krebs ist meine Lebensenergie und die Sexsucht ist auch meine Lebensenergie. Das ist nur alles verzerrt. Ja, ich muss also an die Ursache ran und die Ursache ist halt, wie gesagt, das ist die fehlende Verbindung, der fehlende Austausch von Emotionen. Und wenn das durchläuft, dann verschwinden die Symptome. Ja, in der Regel. Ja, kann man nicht versprechen, aber in der Regel verschwinden die, weil dann der Treibstoff dafür verschwindet. So, was ist jetzt Sexsucht? Die ganzen, also, es ist ja so, wenn wir nicht verbunden sind, dann halten wir das nicht aus. Das ist nicht zum Aushalten. Also müssen wir kompensieren, sonst wären wir verrückt. Oder bringen uns um. So, was gibt's? Drogen, sich überarbeiten,
shoppen.
Alles meditieren, shoppen, so Sex, Essen, ja, alles, was ein gutes Gefühl erzeugt für denjenigen, kann als Kompensation genutzt werden. Und jemand, der keine Sexsucht hat, der hat die Erfüllung über diesen emotionalen Austausch. Das ist so erfüllend, dass sozusagen Sex wie so ein Sahnehäubchen dazu. Also wie ein Sahnehäubchen. Ja, wir ernähren uns ja nicht von dem Sahnehäubchen, aber ne, wenn es drauf ist, ist es einfach, macht es alles noch toller. Jemand, der sexsüchtig ist, der hat nur das Sahnehäubchen. Ja, wenn ich am Verhungern bin, dann brauche ich das Sahnehäubchen, wenn ich nichts anderes habe, sonst verhungere ich. Also konzentriere ich mich dann da drauf. Und damit ist auch wiederum nichts verkehrt erstmal, weil ohne das habe ich ja noch größere Probleme. Also nutzen die Menschen den Kanal oder die Kompensation, die für ihr System funktioniert. Ja, und jemand, der jetzt in der Isolation ist, der hat diese Möglichkeit nicht, der muss vielleicht Wissenschaftler werden. Aber jemand, der vielleicht irgendwie gut Kontakte herstellen kann, der kann eben das nutzen. Und dann kann es sein, dass das zur Sucht wird. Ja, weil nichts anderes da ist, logischerweise. So, und vom Energiesystem heißt es einfach, ja, da ist vielleicht hier oben das offen, das Mentale und das Herz ist zu und vielleicht die unteren Zentren sind offen und dann erlebe ich halt die Verbindung über die unteren Zentren. So, fühlt sich toll an, löst aber das Problem nicht, weil der zentrale Punkt ist, dass wir übers Herz uns verbinden und das sind nun mal die Emotionen. Nur das ist das, was unser Körper braucht. Den Sex braucht der nicht zwingend. Ja klar, ist gut, wenn die Möglichkeit besteht. Aber die Erfüllung ist über den emotionalen Austausch. Das ist das, was wir wirklich brauchen. Ja, und ich kann nicht jetzt versuchen, dieses Sekt durch irgendwie Abstinenz oder sowas aufzulösen. Es geht einfach nicht, sondern was ich machen muss, wäre zum Beispiel erstmal das anzusprechen und dann eben die Gefühle, die eigentlich da sind, mitzuteilen. Und in der Regel ist das eine große Einsamkeit. Das sind Menschen, die sich einsam fühlen. Die Form von Kontakt, die für die möglich ist, ist über diese physische Entladung. Ja, das weil wenn wir das machen, sind, oder die Menschen, die das betrifft, sind die Emotionen nicht beteiligt. Mhm. Ja, also jemand, der sozusagen ganz ist, der hat Sex, aber mit Emotionen. Jemand, der Sexsucht hat, der hat keine Emotionen mit im Spiel, sondern das ist eine körperliche Entladung, das einfach einen guten Zustand auf der Physis, in der Physis erzeugt. Mhm. Aber der emotionale Teil wird nicht genährt. So, und deswegen wird das zur Sucht, mhm, oder kann zur Sucht werden. Ja, also ging es wie immer, es geht immer wieder um dasselbe, das mitzuteilen, was da ist. Wenn man da keinen Zugang hat, dann wäre eben der Einstiegspunkt mit dem, was da ist. Zum Beispiel, in meinem Kopf ist die Idee, dass ich jetzt schon wieder Sex brauche. Ja? Mhm. Da könnte man anfangen.
Ja, okay, spannend. Und zum Abschluss fallen mir zwei Sachen ein, die du gesagt hast. Also zum einen müssen wir wegkommen von diesem Muster, alles ist Zufall, also der Psychopath entsteht aus Zufall, sondern wenn wir verstehen, alles ist durch unsere Bindungsfähigkeit beeinflusst und ist die Basis für alles Erfolgreiche, also wirklich Erfolgreiche im Sinne von zum Beispiel mit einer Gemeinschaft zusammenzuleben, ja, um das ein Lebensmodell zu leben, was dem Menschen, dem wahren Wesenskern am ehesten entspricht, glaube ich, ja. Und genau, das war der eine Punkt. Und das zweite, ach so, weil du vorhin gesagt hast, die Gesellschaft wird immer kränker. Was wir ja jetzt haben ist, also wir haben schon eine kranke Gesellschaft, auch durch verschiedene Gehirnwäschenmodelle, Medien etc. und packen jetzt nochmal eine richtige Psychose obendrauf, ist mein Eindruck, ja, indem wir wirklich Krankheit als Thema im Feld haben, indem alles, was gesund ist, beweisen muss, dass es gesund ist und die Krankheit so im Vordergrund gestellt wird, dass unser Kopf eigentlich nur noch um Krankheit sich dreht, ja, also im Zwischenmenschlichen, indem da schon dieser Kontakt auf ganz subtile Weise verhindert wird, weil ich sage, ui, der andere könnte vielleicht, wenn er mich anhaucht, dafür verantwortlich sein, dass ich sterbe. Also das empfinde ich als sehr krank, muss ich sagen, für diese Gesellschaft als Entwicklung.
Ja, natürlich. Aber das kann man auch nur mit kranken Menschen machen. Kein normaler Erwachsener fällt auf diesen ganzen Quatsch rein. Also man muss jetzt mal, also ne, was wir da machen mit Ritualen im Gesicht und so weiter, das macht kein normaler, halbwegs gesunder Erwachsener, würde diesen Schwachsinn mitmachen. Da wäre zu viel gesunder Mensch, zu viel Kontakt mit dem Leben. Das spürt man einfach, dass das völliger Irrsinn ist und völliger, dass da böse Absichten dahinter sind. Man kann das nur mit einer entwicklungstraumatisierten Gesellschaft machen, sonst würde man diese Leute zum Teufel jagen und die wären innerhalb von 24 Stunden im Knast. Ja. Ja, das ist es braucht einfach, oder ich sage es anders, die Transformation, die geht wirklich von den Menschen aus, die das realisiert haben, dass wir auf diese Beziehungsebene gucken müssen. Mhm. Und die anderen kann man leider nicht dazu zwingen. Jedenfalls nicht direkt. Die wollen das nicht. Ne? Mhm. Die brauchen das. Also man kann das auch so ausdrücken, dass das, was du jetzt beschrieben hast, man kann auch die Gesellschaft wie einen Organismus sehen, der Symptome und Krankheiten hat. Und man kann sagen, dass diese Gesellschaft sozusagen das, was du jetzt beschrieben hast, braucht. Weil ohne das würde Leere entstehen. Und das ist noch unerträglicher. Also für diese Menschen ist das, dieses Thema mit den ganzen Ritualen und den Nachrichten, ist das wie eine Erlösung von ihrer inneren Leere und Beziehungsunfähigkeit, weil es liefert Content. Da ist die Gefahr, ich kann was machen, ich kann mich richtig verhalten und werde dafür anerkannt. Das liefert Struktur. Ja, sind wir wieder beim eigentlichen Ersatz für nährenden emotionalen Austausch. Ja, genauso, den kann man auch der Gesellschaft das auch nicht einfach wegnehmen. Das geht auch nicht. Mhm. eine kranke Gesellschaft, genauso wie ein kranker Körper, produziert Symptome. Und das ist, was du genannt hast, ist eins von vielen Symptomen.
Ja, okay. Und das ist es vielleicht, um das als Abschluss zu sagen, das ist ja das, wo wir hingucken dürfen und was jetzt aber auch immer mehr, glaube ich, erkannt wird. Ja, also da öffnet ja auch die Spiritualität, muss man mal sagen, auch schon die Tür, dass man sagt, okay, was ist denn in mir? Und vieles ist Projektion und so weiter. Und da gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass man ja, dass man da schrittweise sozusagen immer mehr Menschen auch berührt, weil ich denke, jeder kommt ja irgendwann an den Punkt, früher oder später, wo er merkt, okay, alles, was mir als Glück versprochen würde, mein Haus, mein Auto, materielles, bla bla, das Gefühl stellt sich nicht ein, der Erlösung des Glücks. Und an dem Punkt können wir vielleicht ansetzen und können sagen, ja, okay, warum eigentlich nicht, ja?
Ja, wenn das nicht, wenn das Leiden zu groß wird, ne, dann genau, dann wird, werden einige anfangen nachzudenken. Und solange diese Kompensation funktioniert, ja, ist es, schlafen die Menschen halt weiter. Aber ja, ich denke, wir sind an dem Punkt, wo wir nicht mehr lange weggucken können. Also es werden irgendwann die Menschen in der Masse wahrscheinlich wirklich merken oder realisieren, dass hier irgendwas schief läuft, einfach weil das Leiden zu groß wird.
Okay. Und ich danke dir sehr, lieber Gopal. Also vielleicht noch zum Abschluss kurz zu erwähnen, du hast ja überall werden Gruppen initiiert, wo man miteinander dieses ehrliche Mitteilen üben kann. Sozusagen auf deiner Webseite findet man Kontakte, an die man sich wenden kann. Und ja, also wer jetzt niemanden hat, wo er denkt, es würde gehen, kann einfach da auch schauen, ja, oder selber Gruppen initiieren, sodass das quasi wie als neue Bewegung da das Transformierende ausstrahlt und auch wirklich was transformiert im Feld.
Ja, genau, das ist inzwischen eine riesige Bewegung mit Telegram-Gruppen, physischen Gruppen, einer App. Also findet man genug Gleichgesinnte. Mhm.
Ja, gut, dass du sagst, wir verlinken nochmal deine Telegram-Kanäle, weil du auch dort immer viele Fragen beantwortest, die zum ehrlichen Mitteilen kommen. Und wenn man da liest, dann kann man sich wahrscheinlich in vielen Sachen auch schon wieder erkennen, beantwortet dann eigene Fragen. Ja, ich danke dir sehr, Gopal, für deine Arbeit und wünsche dir weiterhin alles Gute.